Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Benzmann und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch und da begrüße ich Marcel. Ausnahmsweise könnte man sagen, heute mal nicht nur dein Metier, sondern vielleicht in Teilen auch was, womit ich mich gut auskenne. Aber dazu gleich mehr. Ja, schön, dass du mir wieder gegenüber sitzt. Leichtes Lächeln auf den Lippen. Da kommt Freude auf. Ich hoffe, jetzt hast du noch die Nummer parat.
Die Nummer habe ich parat. Ich wurde gebrieft, nachdem wir Fehler gemacht haben, die wahrscheinlich keiner von euch mitkriegt, weil wir einfach so unfassbar gut in der Post-Production sind. Aber das ist eine Geschichte für wann anders. Darf ich ankündigen, dass das heute die 122. Folge ist?
Schön. Das ist eine gute Sache. Ja, damit würde ich sagen, kommen wir schon zu unserem Gast. Dirk, schön, dass du digital in unser Podcast-Studio joinst.
Ja, hallo zusammen. Danke, dass ich dabei sein darf in der 122. Folge.
Dirk, hau doch mal raus für alle, die dich noch nicht kennen. Wer bist du, was machst du und was zeichnet dich aus?
Ja, mein Name ist Dirk Schwarz. Ich bin Head of IT von RB Leipzig. Bin seit 2020 am Start, habe mitten in Corona begonnen, als also auch kein Ball gerollt ist. Bin Softwareentwickler vom Herzen, habe das lange Jahre gemacht und bin jetzt eben in der IT in der Bundesliga gelandet. Eine meiner beiden Leidenschaften, Fußball, neben IT natürlich. Was zeichnet mich aus? Ich würde sagen, ich habe eine ganz gute Ruhe, eine enorme Ausdauer, jetzt nicht unbedingt im Langstreckenlauf, sondern wenn es um Themen geht. Und ich würde mal behaupten, ich kann mit Menschen ganz gut.
Sehr, sehr cool. Ja, das war das, was ich meinte. Die Leidenschaft, die teilen wir uns. Die teilen wir uns aber nicht mit Marcel. Marcel, der alte Schwimmer, der muss immer Wasser um sich darum haben und kein Ball.
Wir haben auch eine Wasserballabteilung, auch wenn ich selber nicht daran teilhabe. Aber
sagst du mal, das ist zu brutal für dich.
Das ist zu brutal für mich, ja.
Genau, du willst deine Bahnen schwimmen. Da kommen wir doch eher in den
Sport. Immerhin ist ein Ball dabei, das ist schon mal was.
Schön Zweikämpfen. Ja, das stimmt. Ja, Dirk, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie wird man IT-Leiter in einem Bundesliga-Verein? Für alle, die zwei Leidenschaften teilen, IT und Fußball, wird das mit Sicherheit irgendwo ein Kindheitstraum sein. Und natürlich so mit einem kleinen Augenzwinkern muss man auch gut Fußball spielen können.
Ja, ich glaube, gut Fußball spielen müssen wir nicht können. Ich habe zwar Fußball gespielt, sogar bis letzten Jahr im Sommer, natürlich nur 40, weil sonst bin ich zu alt dafür, irgendwo in der ersten Mannschaft zu kicken. Fußball muss man gar nicht spielen können, in der IT schon gleich gar nicht. Aber es hilft natürlich, wenn man den, sag ich mal, täglichen Wahnsinn, den man in so einem Fußballclub halt auch zu verantworten hat oder der ganze Spielbetrieb, dann hilft es natürlich unwahrscheinlich, wenn man es mag und dann macht es das Ganze natürlich auch viel, viel interessanter. Und ja, wie bin ich dazugekommen? Ich habe mich also nicht klassisch beworben, sondern mich rief eines Tages ein Headhunter an. Sogar jemand, der früher mal Fußballprofi war, das war Richard Golz, der arbeitet jetzt als Headhunter, hat aber, sorry Richard, von IT nicht wirklich Ahnung, aber er hat mich damals aufgestöbert. Wir haben ein Gespräch oder zwei Gespräche geführt. Dann gab es natürlich hier auch noch zwei Bewerbungsgespräche und zack, war ich IT-Leiter bei RB Leipzig und war auch unwahrscheinlich stolz drauf und natürlich auch super gespannt, was dann auf mich zukommt.
Sehr spannend, ja. Ich glaube, Richard Golz mal Torhüter bei Freiburg gewesen früher.
Und beim HSV, aber nicht vergessen.
Und beim HSV, hei, hei, hei. Ja, schau an, das war wahrscheinlich, da war ich noch zu jung, mit meinem gut 30 Lenzen. So spielt der Fußball da manchmal verrückt und am Ende des Tages gibt es immer eine Karriere nach der Karriere für alle. Und es ist ein schöner Zufall, dass dich das zu RB Leipzig geführt hat. Mit Sicherheit, was man im Fußball ja lernt, dass das Ganze ein Teamsport ist, was hilft dann mit Sicherheit auch für die IT, die ein Teamsport ist. Und das bringt mich eigentlich zu meiner nächsten Frage, nämlich ob jeder Verein in der Bundesliga so ein bisschen sein eigenes Ding macht oder ob es auch da eine Art Teamsport gibt und gemeinschaftliche Projekte, an denen man zusammenarbeitet.
Also grundsätzlich mal hat natürlich jeder für seinen Club die Verantwortung, aber es gibt einen sehr großen Austausch in der Bundesliga zwischen den Vereinen. Es gibt einen sogenannten Arbeitskreis IT auch. das ist tatsächlich manchmal so ein bisschen wie Klassentreffen, wenn man sich dort trifft. Also wir haben alle halbe Jahr tatsächlich eine Präsenzveranstaltung, wo wir uns in unterschiedlichen Veranstaltungsorten, das sind meistens natürlich logischerweise Stadien, dann da treffen und dort auch zu unterschiedlichen Themen referieren. Steht auch im März wieder an. Aber auch so ist man sehr, sehr gut in der Bundesliga in der Regel vernetzt. Und man kann dann halt einfach auch dort mal anrufen und sagen, pass auf, ich habe Dienstleister XY, der hat sich bei uns vorgestellt, da haben wir Interesse dran. Wir wissen, dass ihr mit denen arbeitet. Könnt ihr uns da mal ein paar Insights geben? Das heißt, die Konkurrenz, die auf dem Platz besteht, die besteht hinter den Kulissen. Und das ist jetzt auch nicht ausschließlich für die IT so, sondern auch in ganz vielen anderen Bereichen. Wir haben ja letztendlich alles den gleichen Job. Wir wollen ein möglichst gutes Ergebnis auch abliefern. Das heißt, wenn jeder einen guten Job macht, ist es natürlich auch insgesamt gut für den Fußball, für die Abwicklung von Spieltagen, dass alles professionell ist. Von daher gibt es da schon einen sehr intensiven Austausch hinter den Kulissen. Und der ist auch sehr offen, freundschaftlich teilweise und man tauscht sich sehr, sehr stark aus. Ne, der Sport ist da natürlich ein bisschen aufgenommen, aber auch dort gibt es Austauschformate zu unterschiedlichsten Themen, aber jetzt natürlich nicht zu der neuesten Taktik oder so, aber so tiefen Einblick habe ich jetzt an der Stelle auch im Sport nicht.
Sehr cool, dass das so ist. Ich glaube, viele Branchen könnten oder würden sich glücklich schätzen, wenn es innerhalb der Branche so einen intensiven Austausch gibt und geben würde, dass man so intensiv voneinander lernen kann, weil ich glaube, das ist nicht immer unbedingt überall der Fall, dass man so wirklich alle zusammenbringt, die alle ungefähr die gleichen Herausforderungen haben und an den gleichen Themen irgendwie notgedrungen natürlich auch arbeiten müssen. Das ist mit Sicherheit ein großer Mehrwert und ja, was Schönes, was Organisiertes, was einem hilft im Vergleich zu anderen Branchen, in denen du mit Sicherheit früher auch mal unterwegs warst.
Das ist definitiv der Fall. Also ich habe tatsächlich die Intensität des Austausches noch nicht erlebt, aber in der Regel in der Wirtschaft steht man natürlich dann schon auch zueinander in Konkurrenz. Das heißt, die letzten 8 Jahre habe ich im E-Commerce verbracht. Natürlich kannte man da auch die Player und hat sich zu einzelnen Fachthemen ausgetauscht, aber man war natürlich auch Konkurrent, wenn es darum geht, Projekte irgendwo abzugreifen. Und das gibt es natürlich im Fußball in der Form jetzt nicht. Ne? Natürlich möchte man auch mal in Innovationsthemen vielleicht auch der Erste sein, der sowas treibt, aber dieses typische Information Hiding, das kenne ich jetzt so in der Bundesliga nicht.
Jetzt komme ich ja aus dem kleinen, aber bescheidenen Schwimmsport und das Digitalste bei uns sind Anschlagmatten, die mit Kabel an einen Computer verbunden werden und die dazugehörige Starthupe, die dann mit Lichtsignal auslöst. Jetzt ist es beim Fußball vielleicht ein bisschen anders, gerade wenn man Stadien mit mehreren 10.000 Menschen Kapazität sieht, dann begegnet einem wahrscheinlich gerade so im alltäglichen Betrieb, aber vor allen Dingen auch bei so einem Bundesligaspiel eine ganze Menge IT, was sich der Besucher oder der Zuhörer vielleicht auch nur so grob vorstellen kann. Kannst du uns da mal mitnehmen, an welcher Stelle bei euch überall so IT drin steckt und wie sich das vielleicht auch gerade in den letzten Jahren auch nochmal in der Digitalisierung stark verändert hat?
Also man kann mittlerweile eigentlich fast sagen, steckt fast überall IT drin. Das ist begonnen vom Zutritt, wenn ich durchs Drehkreuz laufe. Das Ticketsystem ist mit den Drehkreuzen verbunden. Irgendwo muss ich ja auch die Zutrittsdaten aus dem Ticketing herbekommen. Ich habe eine Videoüberwachung, ich habe Digitalfunk, ich habe Kassensysteme. Wir haben um die 450 Kassen im und um Stadionumfeld für Merchandise, für Catering. Wir haben sehr viel Medientechnik, das ist nochmal eine eigene Disziplin, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Das heißt, alles, was blinkt und Töne macht und irgendwo ein Bild projiziert auf irgendwelche LED-Flächen, ne, sei es die Werbebanden oder auch die Stadionscreens, davon haben wir so um die 500 im Stadion hängen, 550, glaube ich, sind es insgesamt, VIP-Bereiche. Also es ist mannigfaltig, bis hin zur Produktion. Ne, das heißt also auch, die Stadien sind über einen Glasfaserring vernetzt. Ganz viel geht mittlerweile auch schon über Internetleitung, also auch wenn wir an die letzte Euro denken, da hatten wir auch 4 Spiele hier in Leipzig, da hatten wir 2x100 Gigabit Außenanbindung, eigentlich unvorstellbar. Normalerweise erfahren wir so mit 5 Gigabit Außenanbindung, da hatten wir 2x100. Das ist also schon eine ganze Menge IT und ich würde sagen, wenn IT nicht funktioniert, dann kann so ein Spieltag heutzutage gar nicht mehr stattfinden. Auch die Videoanalysten. Also man könnte jetzt 1000 Sachen auch, da kann man einen eigenen Podcast drüber machen, über IT-Technik an einem Bundesligaspieltag. Es ist eine ganze Menge. Bis hin zum Sport natürlich.
Sehr spannender Punkt, den du gerade genannt hast. Natürlich auch mit den Übertragungen, wenn man sich das als Fan vorstellt, wenn man auf der Couch sitzt oder dann auch bei, sag ich mal, sehr relevanten Spielen, dann vielleicht nicht auf dem Sofa, sondern irgendwo im Public Viewing und Co., dann ist da mit Sicherheit eine große Verantwortung, erstmal dafür da, dass all diese Schnittstellen sauber laufen zu Dienstleistern, zu Broadcastern, dass diese Übertragung stabil ist. Wie organisiert man sich da so als Bundesliga-Verein und welche Verantwortung liegt überhaupt im Verein selbst und welche Verantwortung übernehmen da auch Externe, die am Ende des Tages dann am Ende die sind, wie ja, die klassischen Broadcaster und Fernsehsender, die wir dann so kennen?
Ja, grundsätzlich alles, was Broadcasting angeht, liegt natürlich in der Verantwortung der Broadcaster, aber wir stellen dann halt auch unsere Anschlusspunkte zur Verfügung, dass sie ihre Kameratechnik anschließen können, aber alles, was die Übertragung selbst angeht, liegt nicht in unserer Verantwortung, aber alles darüber hinaus liegt bei uns. Eine Ausnahme kann man vielleicht noch nennen, ne? Es gibt ja auch Technik, die im Stadion verbaut ist zum Tracking, sprich, wenn du irgendwo auf deiner Kicker-App siehst, wo sich der Ball gerade bewegt, dann kommt das halt von etlichen Hochgeschwindigkeitskameras, die im Stadion montiert sind und wo auch Tracking-Daten erhoben werden, ne? Das sind Systeme, da stellen wir Räumlichkeiten und Internetverbindungen zur Verfügung, der Betrieb liegt aber außerhalb. Aber alles andere liegt am Spieltag bei uns und müssen wir uns natürlich dann auch drum kümmern und dafür sorgen, dass in den, sag ich mal, 5-6 Stunden, die spannend sind für so einen Spieltag, dann auch 100% funktioniert, weil viel Raum für Fehler ist an der Stelle nicht.
Das gilt wahrscheinlich auch für so digitale Themen wie das Hawkeye und den Kölner Keller am Ende des Tages. Das ist ja auch was am Ende, was im Stadion verbaut ist und Technologie, die irgendwo an der richtigen Stelle ankommen muss.
Das ist eins der Themen, für die müssen wir nur dafür sorgen, dass sie, sag mal, Strom und Netzwerk haben. Das liegt dann nicht bei uns, aber okay. Alles andere ist eben unsere Verantwortung.
Das ist schon mal sehr gut.
Jetzt hast du vorhin schon mal das Thema mit den hunderten Kassensystemen angesprochen, was dann ja auch so ein bisschen zu diesem Thema Customer Experience gehört. Und auch da merken wir ja einen Shift hin zu digitalen Geschäftsprozessen, die immer relevanter werden. Wie sorgt ihr da für eine reibungslose, gerade auch in dem Falle, Verfügbarkeit? Das ist ja sicherlich eines der höchsten Ziele in dem Thema, damit euch dann da natürlich auch diese Systeme einen treuen Dienst erweisen.
Klar, ich meine, da wir eine hohe Abhängigkeit haben, wie ich es gesagt habe, und wir auch ein Cashless-Stadion sind, das heißt, wenn die Systeme nicht funktionieren, können wir genau 0 Euro Umsatz machen, weil es eben kein Bargeld mehr im Stadion gibt. Das heißt, man würde auch schon mal gar nicht ins Stadion kommen, wenn gewisse Systeme nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen halt, haben einen sehr etablierten und auch gut durchstrukturierten Prozess, was schon Matchday-5 in der Regel anfängt, wo die Anforderungen da sein müssen von Dienstleistern, weil wir arbeiten beispielsweise mit einem externen Caterer zusammen. Das heißt, wir brauchen das Sortiment, was ausgespielt wird. Wir brauchen die Preise, dass wir dafür sorgen können, dass die Systeme die Preise halten, weil das Kassensystem und auch die Zahlinfrastruktur gehört uns. Und wir sorgen eben dann dafür, dass der Caterer seine Informationen im System hat. Das alles wird dann halt über mehrere Prozesse abgenommen und es gibt dann halt sozusagen die rote Linie. Das ist dann irgendwo spätestens Matchday-1, wo die Systeme auch nicht mehr angefasst werden. Ne? Das ist so die Vorgabe. Die Praxis sieht natürlich auch aus, da wir im Eventgeschäft sind, dass man manchmal dann doch irgendwo Dinge noch tut, aber das überlegt man sich eben gut, weil man eben halt alles testet, das ist wichtig, ne? Also wir testen wirklich jedes EC-Gerät, jede Kasse, jedes Drehkreuz auf Funktionalität, um am Spieltag keine Überraschung zu überleben. Und wir versuchen halt auch so viel es geht, dann auch am Spieltag zu monitoren. Das heißt, in unserem Spieltags-IT-Büro haben wir sehr viele Displays hängen, wo wir dann die unterschiedlichen Systeme auch monitoren können. Und es bedarf halt vieler gut etablierter Prozesse, die wirklich auch gut gelebt sind. Da rede ich jetzt gar nicht mal von unbedingt dem ganz strengen Dokumentieren, weil es ist eben ein dynamischer Prozess und man braucht halt auch klare Abläufe, was man im Fehlerfall macht. Ne? Und testen, was man testen kann. Und eben versuchen, Systeme auch so zu bauen, dass sie ausfallsicher sind. Von der Internetverbindung bis aber auch über den Betrieb von Servern, dass man auch einen Fallback hat, wenn mal was wirklich auf die Bretter geht.
Ich kann mir vorstellen, bei euch ist wahrscheinlich ein relativ großes Lager an, ich will es jetzt gar nicht Ersatzteilen nennen, aber an quasi Austauschgeräten, damit man schnell die Verfügbarkeit wiederherstellen kann. Jetzt hast du gerade Spieltags-IT-Büro gesagt. Ich kennen das von uns aus dem SOC, ne? Wir kriegen nicht mehr alle Leute auf ein Gruppenbild, weil sie 24/7 rund um die Uhr in Schichtbetrieb arbeiten. Das heißt, euer klassischer IT-Alltag ist auch nicht montags bis freitags, sondern euer Team ist entsprechend auch so aufgestellt, dass gerade in der Saison rund um die Uhr beziehungsweise zu den geplanten Events dann immer jemand im Dienst ist, korrekt?
Das ist richtig. Also mittlerweile ist es so, und das war schon auch ein Prozess dahin zu bekommen, wir haben mittlerweile einen ITler, der den Spieltag steuert, und alles andere ist externes Personal, was uns auch außerhalb des Spieltages unterstützt, weil unsere IT ist relativ schlank gehalten. Wir sind mittlerweile sind wir 10 Personen, davon ist eine sogar Teilzeit. Als ich hier begonnen habe, waren es 2 ITler. Mhm. Und das heißt, wir haben jetzt schon ganz andere Strukturen noch geschaffen, aber da war halt auch normalerweise in 3 Wettbewerben spielen, dieses Jahr leider keine Champions League, was insgesamt dann auch ein bisschen weniger Spielbetrieb zur Folge hat. Wir sind natürlich an den Wochenenden da, das ist klar, aber es ist immer nur eine Person, weil sonst fehlt mir die Person natürlich auch unter der Woche. Und das war halt auch einiges an Arbeit und Kraftakt im Team, das so hinzubekommen, dass wir es wirklich mittlerweile mit einer Person steuern können. Das heißt, ja, es ist eventgetrieben, aber wir haben einen Regelbetrieb, Montag bis Freitag, ganz normale Arbeitszeiten. Und die Person, die am Wochenende im Einsatz ist, bekommt dafür dann eben einen Ausgleichstag, den er dann irgendwo innerhalb der nächsten 2 Wochen wieder abfeiern sollte. Mhm. Das ist die Regelung bei uns, relativ hands-on.
Sehr cool. Jetzt hast du eben schon mal angesprochen, auf der einen Seite monitort ihr Daten an den Spieltagen natürlich, um schnell eingreifen zu können. Aber es wird mit Sicherheit auch Daten geben, alleine um die Customer Experience irgendwie zu verbessern. Also ich merke das, wenn ich selber im Stadion gehe, egal wo man hinkommt, jeder Stadionbesuch wird irgendwie immer ein bisschen besser. Es gibt immer ein bisschen bessere Getränke, Essen und Co., die abgestimmt sind. Abläufe sind irgendwie verbessert. Man hat auch nicht mehr das Gefühl, dass sich an allen Stellen irgendwie die Menschenmassen immer irgendwie ganz groß begegnen. Das sind wahrscheinlich alles Daten, sag ich mal, vom Essen, was man auswerten kann, was gut läuft, dass es dann im November, Dezember, wenn es kalt ist, wieder Glühwein gibt. Bis hin zu, wie man vielleicht dann diese klassischen Punkte vielleicht limitiert, wo Menschenmassen dann aufeinander kommen und nicht mehr wegkommen. Wie kriegt man das hin, all diese Daten zu erheben und dann auch umzuwandeln, quasi den Transfer zu machen, was dann für eine Customer Experience das Richtige ist?
Ja, klar, wir erfassen natürlich schon sehr, sehr viele Daten, wobei man natürlich auch ein bisschen aufpassen muss, weil wir natürlich auch danach gucken, dass wir datenschutzkonform arbeiten, ne? Das heißt, alles, was Kundendaten oder ich sage, in dem Fall ist Kundendaten eigentlich das falsche Wort, was Fandaten angeht, sind wir sehr sensitiv und muss natürlich auch genau gucken, dass wir diese Daten erfassen dürfen. Aber alles, was transaktionale Daten angeht, wie Zutrittszahlen, wie Umsätze an den Kiosken, können wir bis aufs einzelne Produkt, bis auf die einzelne Kasse runter, sogar in Echtzeit mittlerweile. Also wir haben vor 3 Jahren ungefähr die Entscheidung getroffen, eine Data Unit, die auch teilweise in der IT hängt, so ein bisschen zweigeteilt, zu etablieren. Und wir erfassen sämtliche kommerziellen Daten und werten die auch sehr, sehr genau aus und können halt auch genau prognostizieren, je nachdem, welcher Gegner, wie das Wetter ist, an welchem Wochentag, wie viele Fans ungefähr ins Stadion kommen, was uns bei der Planung hilft, was uns beim Ticketabsatz auch hilft. Das heißt, wir können auch permanent monitoren, wie sind die Tickets verkauft, welche Produkte gehen gut und versuchen natürlich dann auch das bestmögliche Erlebnis für den Fan zu generieren, hätte ich jetzt fast gesagt, aber sozusagen ihm zu liefern. Dazu muss man natürlich auch in die Daten gucken. Wir machen Zufriedenheitsumfragen mit den Fans. Die laufen alle in ein großes Dashboard, werden permanent auch vom Management sozusagen sich jede Woche auch angesehen, um dann die richtigen Schlüsse draus zu treffen, um den Leuten halt einfach weiterhin Freude zu bereiten. Das Sport ist das eine, aber das Erlebnis ist das andere, ins Stadion zu gehen. Das ist aber auch an der Stelle nicht zu übertreiben. Ne? Man muss auch einen gesunden Mix finden, weil tippe mal, wenn man nach Amerika guckt oder sowas, in die eher eventgetriebenen, Sportveranstaltungen, da kann man einiges lernen, aber nicht alles wird auch in der Bundesliga oder in Deutschland funktionieren. Jeder Sport ist da auch anders. Aber datengestützt zu arbeiten ist eins unserer Ziele vor ein paar Jahren gewesen, was wir uns konkret gesetzt haben und haben da auch wirklich gute Schritte nach vorne gemacht.
Sehr spannend. Ich finde, das merkt man, wenn man ins Stadion geht und ich finde es auch gut, dass es hier in Deutschland oder vielleicht auch teilweise in Europa noch nicht den amerikanischen Charakter hat, weil am Ende will man ja auch vorrangig Fußball gucken und nicht Helene Fischer sehen. Und ich denke, das ist der große Unterschied mit Sicherheit in der Experience, die wir alle herstellen.
Ja, ich denke, ne, das, auch das ist sich mit Sicherheit ein Stück weit am Wandeln, wenn man sich jetzt auch, sag mal, die Generation, die gerade heranwächst. Ich habe einen Sohn, der ist 13. Wenn ich mal angucke, für was er sich interessiert, er geht auch super gern zum Fußball, spielt auch Fußball, aber er guckt Fußball ganz anders. Ne? Das sind ganz andere Themen, die die jungen Leute bewegen. Und wir möchten natürlich auch, um auch zukunftsfähig zu sein, möchten wir natürlich auch wissen, was interessiert die junge Generation. Und manchmal entsteht da natürlich schon so ein bisschen ein Konflikt. Ne? Mache ich jetzt irgendwann ein Halbzeitquiz oder solche Dinge oder eine Snapchat-Cam, die ich auf die Videowand ausspiele. Das kommt natürlich jetzt auch nicht immer bei jedem Fan-Klientel gut an und deswegen muss man da sehr genau hinsehen.
Ich glaube, es gibt nichts, was allen gefällt. Das ist wie immer. Aber diesen ja, gesunden Mix zu finden für alle ist, glaube ich, genau das Richtige, weil ich kann mich daran erinnern, früher, als ich das erste Mal im Stadion gewesen bin, in den ja, ich mal, späten 90ern, da war es mit Sicherheit so, dass das noch keine digitale Fan-Experience war, sondern da wurde vielleicht in der Halbzeit das Mikrofon ausgepackt und dann hat irgendwer auf die Torwand geschossen. Das ist mit Sicherheit auch anders.
Ja, dann gab es Bratwurst und Bier und fertig ist es. Wir haben, glaube ich, um die 60 Artikel mittlerweile, die du im Stadion am Kiosk kaufen kannst. Ja. Ist natürlich auch umsatzgetrieben, das ist ganz klar. Aber das hilft natürlich auch, dass Leute gerne ins Stadion kommen, vor allem, wenn es auch vielleicht noch eine vernünftige Qualität zu kaufen gibt.
Ja, das definitiv. Ja, wir sind ja ein Cybersecurity-Podcast und deswegen stellen wir natürlich auch am Ende natürlich definitiv die Frage, welche Relevanz das Thema Cybersecurity auch im Kontext der Digitalisierung all dieser, sag ich mal, Geschäftsprozesse, digitalen Fan-Experience, Übertragung und so weiter am Ende des Tages hat?
Ja, natürlich einen sehr großen. Ich meine, wir sind am Ende des Tages ein mittelständisches Unternehmen mit mehreren 100 Millionen Euro Umsatz. Das heißt, wir haben natürlich auch eine Verantwortung für Kapital, um das wir uns kümmern müssen. Und damit müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass unsere Systeme sicher sind. Wir müssen auch die Daten unserer Fans schützen. Wir müssen unsere eigenen Daten schützen, müssen die Systeme schützen, weil so ein System ist natürlich auch, wenn viel Geld da ist, dann ist es natürlich auch ein lohnenswertes Angriffsziel. Und von daher halten wir da die Augen sehr, sehr genau offen. Das heißt, so Themen wie Vulnerability Management oder eine ordentliche Risk Matrix aufzubauen, die Mitarbeiter zu sensibilisieren, weil häufig ist ja auch die Schwachstelle gar nicht unbedingt das System, sondern auch der einzelne Mitarbeiter, der einzelne Security, der irgendjemand ins Stadion vielleicht lässt, der sich dann irgendwo an eine Dose anklemmt und zack, ist er vielleicht irgendwo in einem Netzwerk, wo er nicht hingehört. Wir haben sehr viele Applikationen, die müssen wir pentesten und. Also wir haben sehr viele Sicherheitsinitiativen, die wir vorantreiben und haben einen sehr genauen Blick auch auf die Landschaft, aber auch genau in dem Bereich möchten wir noch mehr investieren in den nächsten Jahren. Also da haben wir uns schon auch noch einiges vorgenommen. Wir würden gerne auch im Thema Sicherheit auch irgendwo Vorzeigeobjekt werden, gerne in der Bundesliga. Ne, das ist so eins unserer Ziele, dass wir sagen, hey, wenn du zum Thema Security dich umschauen möchtest, dann guck doch mal, was die Kollegen in Leipzig gemacht haben. Noch besser eigentlich, guck doch mal, was die Bundesliga alles im Thema Security gemacht hat, weil letzten Endes müssen wir gucken, dass unsere Systeme sicher sind und damit halt auch der Fußball nicht angreifbar.
Jetzt haben wir in der Vergangenheit ja schon mal jemanden im Podcast gehabt, der, ich sag mal, SOC für Wasserverbände beziehungsweise alles, was so mit Wasser zu tun hat, aufgebaut hat. Jetzt hast du vorhin mal gesagt, ihr organisiert euch ja auch zu gemeinschaftlichen Projekten innerhalb der Bundesliga-Vereine, tauscht euch aus, sicherlich über auch Erfahrungen mit Externen und Ähnlichem. Kannst du dir vorstellen, auch da irgendwann in Zukunft so eine Arbeitsgruppe zu haben, vielleicht gibt es die ja sogar schon, die sich auch ganz konkret mit Kapazitätsplanung beziehungsweise auch Sharing von Kapazitäten in dem Umfeld beschäftigt?
Grundsätzlich mal kann ich mir viel vorstellen, weil Dinge, die in der Wirtschaft funktionieren, kann man auch wunderbar im Fußball adaptieren. Ich glaube, die Schwierigkeit ist immer, wenn du so ein System anguckst, in dem die DFL besteht aus 36 Vereinen. Und jeder, der sehr viele Menschen an einem Tisch hat, sowas zu orchestrieren oder dann gemeinschaftlichen Konsens hinzubekommen, das ist nicht immer so einfach, zumal natürlich auch bedingt durch sportlichen Erfolg, bedingt durch Sponsoring, die Geldbeutel auch unterschiedlich groß sind. Ne? Aber es gibt natürlich auch sicherheitsrelevante Vorschriften, die Lizenzierungskriterien sind. Mhm. Das heißt, da guckt man natürlich auch genau hin, dass man an dem Bereich auch versucht, Dinge zu verbessern und auch Vorschriften zu machen, die aber auch für alle stemmbar sind. Und das ist so ein bisschen der Spagat, den man gehen muss. Aber ja, ich habe auch im letzten AKIT zum Beispiel einen Vortrag über Vulnerability Management gehalten, weil ich finde, das Thema ist halt sehr, sehr wichtig, dass Unternehmen sich auch konkret damit beschäftigen, proaktiv etwas zu tun und nicht nur, wenn was passiert oder halt, was ich habe eine aktuelle Firewall oder ich habe mal einen Scan drüber laufen lassen und dann mache ich 2 Jahre nichts mehr. Mhm. Das funktioniert halt heutzutage nicht mehr.
Ja, gerade würde ich sagen, wenn man auf die Komplexität eines Bundesliga-Vereins guckt oder eines Fußballvereins generell, egal ob erste Bundesliga oder nicht, da spielt ja vieles mit rein, ne? Also sagen wir mal, diese ganze digitale Experience, die wir hatten, aber du hast ja auch eben angesprochen, Webseiten, Möglichkeiten, sag ich mal, in Fanshops, Online-Shops und, alles Themen, die ja irgendwo am Ende des Tages auch eine Angriffsfläche darstellen, die vielleicht auch nicht jedes Unternehmen irgendwo ganz normal oder jede Organisation auch mitbringt, ne? Und von daher ist es mit Sicherheit umso wichtiger, auch präventiv drauf zu gucken und wirklich auf jedes Thema individuell drauf zu gucken, weil sich vielleicht einen Fanshop anders schützen lassen muss als eine digitale Infrastruktur, die man am Ende des Tages am Spieltag vielleicht für Fans oder auch für Techniker bereitstellt.
Ja.
Marcel, was meinst du? IT im Fußballverein, was für dich?
Ist auf jeden
auch
Fall
als Nicht-Fußballer.
Es ist komplexer als im Schwimmsport. Also das muss man halt ehrlicherweise dazu sagen. Aber klar, das Vereinsthema ist natürlich immer auch nochmal etwas, wo du ja immer stark auch einen Verwaltungs-Background mit drin hast, wo du ganz klassisch IT-Tools verwendest über Collaboration, wo du Rechnungen schreibst, wo du mit Externen zu tun hast. Von daher ist es eigentlich, wie Dirk schon sagte, ne, irgendwie diese Pflicht, man ist da ein Unternehmen mit einem gewissen Jahresumsatz, man beschäftigt Menschen und das Produkt ist dann vielleicht der Sport oder das Broadcasting und. Unterscheidet dich aber ja nur bedingt von zum Beispiel einem Unternehmen, was dann auch eine Verwaltung beschäftigt und die halt als Assets irgendwelche Produktionsanlagen haben, ne? Was dann, sage ich mal so, deren
mit
Punkt ist.
Mit dem Unterschied, ne? Und da würde ich vielleicht auch sagen, das muss man auch erstmal so rum betrachten. Wir haben natürlich auch jeden zweiten Samstag, sage ich jetzt mal, die Verantwortung für 47.800 Zuschauer, wenn die Arena voll ist. Das heißt, wir sind zwar nicht kritische Infrastruktur, aber wir sind schon dann kritisch zu betrachten, wenn wir die Anzahl an Menschen im Stadion haben. Weil auch da könnte man ja über eine Cyberattacke sich vorstellen, dass plötzlich, was ich, das Flutlicht ausgeht, eine Panik ausbricht, wie auch immer man Gebäudeleittechnik manipuliert. Es gibt ja da mannigfaltige Möglichkeiten. Ja. Das ist also nicht nur der Schutz der eigenen Daten, der eigenen Assets, sondern eben auch der Schutz von Menschen, die gerne zu uns ins Stadion kommen und hoffentlich dann auch zufrieden wieder und gesund nach Hause gehen.
Ja, ist ein guter Punkt. Und das muss man auch auf jeden Fall mit berücksichtigen. Ne? Und du hast vorhin mal ganz zu Beginn auch gesagt, so Funktechnik und Ähnlichem. Ich meine, wenn es dann natürlich auch um Organisationen zusammen mit der Stadt und mit anderen vielleicht auch Leitbehörden und Ähnlichem geht, dann muss das natürlich auch entsprechend reibungslos funktionieren, damit dann am Ende auch Leib und Leben geschützt ist.
Das ist richtig. Ja. Und da gibt es natürlich, wie bei jeder Großveranstaltung, etablierte Prozesse und es ist ein sehr umfangreiches Unterfangen, so einen Spieltag eben auch auszurichten. Ne? Das Gute ist, dass man eine Routine hat, weil man das quasi, wenn Champions League noch dabei ist, fast jede Woche macht. Trotzdem darf es auch nicht zu viel Routine sein, man muss immer die Augen offen halten. Ne? Und das ist in der IT halt genauso, die man verantwortet. Man darf sich da nicht in die Hängematte legen, weil es jetzt so die letzten 4 Spiele alles funktioniert hat, sondern man muss immer wieder hinterfragen, sind wir noch richtig aufgestellt, tun wir die richtigen Dinge oder müssen wir irgendwo einen Hebel ansetzen oder irgendwo nochmal genauer hingucken. Und nicht erst dann, wenn was passiert, sondern idealerweise auch mal im Vorfeld.
Den Notfall vielleicht mal zu üben, das empfehlen wir ja auch immer dem einen oder anderen. Du hast ja ganz am Anfang mal gesagt, testen, testen, testen. Also das darf man auch, genauso wie...
Aber auch das tun wir natürlich. Also von einer komplett Stromabschaltung, solche Dinge testen wir halt auch. Trotzdem, ne, kann man immer auch mehr machen und überlegen, was können wir noch tun oder vielleicht auch andere Dinge weglassen. Also das Schlimmste, was einem passieren kann, ist Routine oder eine zu große Zufriedenheit mit dem, was man vielleicht erreicht hat. Sondern man muss einfach kritisch bleiben und die Augen offen halten.
Ja, sehr spannend. Viele Parallelen, sage ich jetzt mal, vom Bundesliga-Verein zum klassischen Unternehmen, aber trotzdem natürlich auch ein paar Eigenheiten. Kommen wir vielleicht mal zu unserem Ausblick, der auch was Spannendes bereithält, nämlich wo du so die größten IT-Trends für Sportvereine in der Zukunft siehst, weil ich glaube, da ist der letzte Teil der Fan-Experience auch noch nicht durch.
Nee, definitiv nicht. Wobei ich ja gar nicht so der Riesenfan bin von jedem Trend. Also gerade in der IT ist es ja so, dass die Frequenz, in der Trends kommen, immer größer wird und auch die Trends, die wieder verschwinden. Ich denke, es ist halt wichtig, dass man dann auch so manchmal ein bisschen auch guckt, wie entwickelt sich ein Trend und ist es dann auch wirklich was, was im Fußball wichtig ist oder funktioniert. Das Thema AI und Daten, ne, Daten hatten wir vorhin auch schon angesprochen, ist definitiv ein Thema, was uns sehr stark beschäftigen wird und was ich jetzt auch nicht nur als Trend sehe. Wobei auch dort bin ich der festen Überzeugung, dass sich der Markt auch nochmal ein bisschen drehen und bereinigen wird, weil AI ist ein wirklich cooles Werkzeug. Es ist Wahnsinn, was mittlerweile auch mit AI schon möglich ist. Man muss trotzdem auch die Schwächen betrachten, die AI hat. Und man muss auch den ungeheuren Energiehunger sehen, den diese Systeme haben. Das muss irgendwann natürlich alles auch finanzierbar sein. Von daher denke ich schon, es wird sich da noch sehr viel tun, was Effizienzen angeht, was die Verbesserung der Modelle angeht. Weil doch auch bei den Schwächen, ne, Modelle halluzinieren und machen Dinge und geben manchmal Ergebnisse raus, die völlig hanebüchen sind. Aber trotzdem haben wir dort auch schon prototypisch Dinge laufen und auch schon über den Prototyp hinaus, wo wir auch etwas tun. Auch im Bereich der Daten, ne, Kombination AI und Daten, das ist für mich eins der großen Themen für die Zukunft. Gar nicht mal als Trend, sondern als wichtigen Baustein für uns als Unternehmen. Klar, Fan Experience wird immer ein Thema bleiben, weil sich die Menschen verändern und das, was sie eben halt auch erwarten, wenn sie zu uns ins Stadion kommen, weil es bleibt halt Eventgeschäft. Ne? Das heißt, man möchte etwas geboten bekommen und ja, wenn es auf dem grünen Rasen nicht läuft, dann möchte ich ja trotzdem hinterher ein gutes Gefühl haben, wenn ich durchs Stadion gegangen bin. Wobei, man muss auch sagen, wenn man irgendwo 4 oder 5-0 verliert, was zum Glück bei uns nicht so häufig vorkommt, dann schmeckt auch automatisch in den Zufriedenheitsumfragen die Bratwurst schlechter. Das kann man schon ablesen. Also man sieht dann schon auch einen gewissen Trend in den Daten, wenn es sportlich nicht so gelaufen ist. Genau. Ansonsten, wir haben eine eigene Abteilung für das Thema Customer Experience, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten. Das heißt, das hängt auch nicht in der IT. Aber wir sehen uns schon als starken Partner dieser Abteilung, um dann Dinge auch umzusetzen, um sie dann auch sicher umzusetzen, um wieder auf das Thema Sicherheit sprechen zu können, um auch eine gute und stabile Systemlandschaft gewähren zu können.
Ja, sehr, sehr spannend. Ich kann mir vorstellen, dass die Bratwurst schlechter schmeckt. Das kenne ich auch. Und manchmal dann auch vielleicht auch der Bierkonsum noch mehr steigt, damit man sich das Elend nicht antun muss. Zumindest gedanklich. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Was würdest du sagen, so als Ausblick auch, welche dieser Entwicklung auch für mittelständische Unternehmen spannend sind, was sich da auch wieder übertragen lässt und was vielleicht auch nicht. Ich denke, AI ist ein Thema, was uns alle irgendwo betrifft. Kannst du vielleicht da auch nochmal kurz zu sagen, wo man vielleicht Synergien sehen kann?
Ja, ich denke Synergien, also was man von einem Fußballverein lernen kann, ist mit Sicherheit die Art, wie wir so eine Veranstaltung betreiben, also sprich auch, wie wir da organisiert sind, wie auch das Fehlermanagement ist, weil letzten Endes besteht so ein Spieltag am Ende des Tages trotzdem aus Dingen, die vorgefallen sind und die wir eben auch versuchen abzustellen. Das heißt, wir haben da sehr gute Prozesse, wo man mit Sicherheit auch als Unternehmen lernen kann, wie gehe ich dann unter sehr großem Druck denn eben auch mit Fehlern um und wie sorge ich dafür, dass sie auch schnellstmöglich abgestellt werden. Das Thema Daten und AI, klar, das brauche ich jetzt hier nicht erzählen. Das ist wahrscheinlich auch schon ausgekaut und jeder Berater, der dich irgendwo auf LinkedIn anschreibt, will dir irgendwo in der Richtung Dienstleistung, Beratung verkaufen. Aber trotzdem, glaube ich, ist weiterhin das Data King. Das heißt, auch sein Unternehmen steuern zu können. Dazu muss ich auch wissen, was läuft denn ab und wie sind denn meine Metriken, ob das jetzt im Sport ist oder ob das im Business ist, weil wie gesagt, wir sind ein ganz normales mittelständisches Unternehmen, was auch Umsätze außerhalb des Fußballs macht. Dazu muss ich meine Daten genau kennen, ne? Ob das im E-Commerce ist oder wie auch immer. Also von daher sind sehr, sehr große Parallelen.
Ich glaube, was so als Fan und Fußballbegeisterter mit Sicherheit irgendwie immer so im Zentrum steht, ist natürlich, dass der Bundesliga-Verein am Ende des Tages alles dafür macht, wie du auch schon gesagt hast, dass der Fan am Ende des Tages glücklich nach Hause geht. Und das ist vielleicht auch etwas, wo die IT als solches wirklich Enabler ist am Ende des Tages vom Business mit dieser gesamten Bereitstellung, Verfügbarkeiten, dass man, sag ich mal, all das kriegt, was das Fanherz begehrt. Und vielleicht ist das auch etwas, das ändert sich und wandelt sich mit Sicherheit gerade auch in vielen Unternehmen da draußen, wo die IT immer näher ans Business rückt und nicht mehr im Hinterkämmerlein sitzt. Aber ich glaube, leider gibt es auch noch zu viele Negativbeispiele, wo das noch nicht der Fall ist, wo die IT noch nicht so nah am Business ist, wo sie noch nicht dafür sorgt, dass Prozesse besser werden, digitaler werden, dass man mehr mit den Daten arbeitet und am Ende des Tages immer den, in eurem Fall Fan, im Fall eines Unternehmens, den Kunden in den Mittelpunkt stellt mit all diesen digitalen Entscheidungen, die man trifft. Und ich glaube, da lässt sich viel von euch lernen an der Stelle.
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also trotzdem ist es meistens so, das ist nun mal auch das Leidwesen eines ITlers, dass man eher dann im Fokus steht, wenn es nicht funktioniert. Ja. Weil wenn es funktioniert, sind viele Dinge halt einfach auch im Hintergrund. Eine kleine Anekdote vielleicht dazu noch, damit wir auch eine mal erzählt haben in dem Podcast. In der Corona-Zeit haben wir uns natürlich sehr viel Gedanken gemacht, weil jeder Spieltag war irgendwie anders und wir hatten immer andere Setups. Man musste Impfzertifikate kontrollieren, man musste Tickets kontrollieren, wir durften nur eine gewisse Anzahl an Leuten reinlassen. Und wir hatten ein Champions League-Spiel, durften dann erstmal, ich glaube, wieder 35.000 Leute ins Stadion reinlassen und wir hatten die grandiose Idee, es wäre doch super, wenn wir am Drehkreuz sowohl Impfzertifikat als auch das Ticket scannen. Aber wir haben sehr schnell gemerkt, und an der Stelle gibt es dann auch kein Zurück mehr, dass der Prozess zu langsam ist, weil halt die Menschen, die vielleicht auch ein bisschen älter sind oder nicht so IT-affin, Schwierigkeiten hatten, zwischen den beiden Apps zu wechseln. Und es musste halt auch eine gewisse Reihenfolge eingehalten werden. Und das war eigentlich eine Vollkatastrophe, weil am Ende des Tages noch irgendwie 5.000 oder 6.000 Leute, kann man bestimmt im Internet noch irgendwo nachlesen, weil man hat natürlich dann auch gleich die schöne Schlagzeile irgendwo stehen auf der Bildzeitung oder in sonstigen Medien, standen zum Anpfiff noch ganz viele Leute vorm Stadion. Und wir haben dann auch noch irgendwie nach 3 Minuten gleich das 1-0 geschossen, was natürlich nicht unbedingt gesorgt hat, dass die Leute uns dann hinterher Standing Ovations geleistet Klassiker. Haben. Spiel ging 2-2 aus, aber wir hatten hinterher natürlich ein Riesenthema, wo wir sagen, okay, das können wir so nicht mehr machen. Und da muss man natürlich dann auch schnell wieder agieren, weil das nächste Spiel stand schon ein paar Tage an und sagen, okay, was müssen wir anders machen? Weil das kann man sich keine zweimal erlauben, weil die Leute wollen zu ihrem Fußballspiel, die haben dafür ja auch nicht wenig Geld bezahlt. Absolut. Und das ist dann ganz spannend. Und da war ich noch nicht so lange dabei. Und dann lernst du halt auch mal, wie manage ich sowas gut? Und wir haben dann, glaube ich, hinterher eine Happy Hour gemacht im Stadion. Aber den Ärger, den kriegst du nicht weg von demjenigen, der halt dann irgendwie erst 10 Minuten nach Anpfiff im Stadion war. Aber der mediale Aufschrei, der legt sich auch sehr schnell wieder, weil wenn du dann das nächste Spiel 4-1 gewinnt, ich glaube, da haben wir dann zu Hause gegen Dortmund gespielt, hatten Happy Hour, wir haben Dortmund besiegt, dann ist sowas auch wieder vergessen. Das heißt, der Fan ist dann schon auch sehr gnädig mit dir, wenn der Club auch wieder gewinnt. Und das steht da am Ende des Tages halt doch das Ergebnis im Vordergrund.
Kann mir vorstellen. Spannende Geschwindigkeit, die es so gibt zwischen den Spielen mit den Learnings daraus. Und ich würde mal sagen, mit meinem königsblauen Herz, wenn man Dortmund schlägt, dann ist alles vergessen. Von daher sage ich dir ganz, ganz vielen Dank für deine Insights aus dem Bundesliga-Verein, aus so einer Spieltagsorganisation, aus der IT. Und ja, ich bin begeistert, wie ihr das alles handelt und ja, was vielleicht auch alles dazu gehört, wo man als Fan gar nicht immer drüber nachdenkt, sondern wenn man zum Fußballspiel kommt, dass man am Ende des Tages glücklich nach Hause geht, vor allen Dingen dank euch und dem Ganzen drumherum, was man gar nicht immer zu schätzen weiß, glaube ich. Also vielen Dank, dass du da warst.
Ja, natürlich dank uns, aber auch dank aller tollen Mitarbeiter, die wir hier bei RB Leipzig haben. Das muss man schon sagen, so ein Spieltag ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Und wir haben hier schon auch einen ganz besonderen Club, von außen vielleicht gar nicht so sichtbar, aber hier arbeiten echt wahnsinnig viele Menschen mit unwahrscheinlicher Leidenschaft, weil sonst, glaube ich, würdest du auch nicht so ein gutes Ergebnis liefern. Also es hängt auch immer sehr stark von den handelnden Personen ab. Aber danke, dass ich hier da sein durfte. Hat mir großen Spaß gemacht.
Danke dir. Die letzten Worte hat wie immer unser Schwimmer Marcel.
Ja, ich wollte mich kurz beschweren. Du hast schon so ein paar Dinge vorweggenommen, ne? Die ich eigentlich auch sagen wollte. Oh. Aber ist es ja auch dein Sport, ne? Aber ich sag dazu, wenn wir dann mal über Schwimmen sprechen und dann haben wir, keine Ahnung, Michael Phelps irgendwie da online zugeschaltet, dann möchte ich aber auch, dass du dich ein bisschen zurückhältst.
Ne? Ich gebe mir da Mühe, aber dann müssen wir Englisch noch lernen.
Ja, das ist,
vielleicht holen wir irgendwie.
Das
weiß
ist mit
nicht.
KI aber kein Thema mehr heute. Das gibt es ja in Live-Translation. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist nämlich genau das, was du mit dir gerade schon auch nochmal etwas tiefer besprochen hattest, dieser, dieser Punkt, dass man gerade hier merkt, wie sehr so eine IT eigentlich Business Enabler ist und was das für eine Wichtigkeit hat, nicht nur ein reines Cost-Center in einem Unternehmen zu sein, sondern ein Profit-Center auch darzustellen. Auf der anderen Seite aber auch nochmal diese spannende Ausführung auch von Dirk mit da in dem Falle dem Corona-Thema der Einlasskontrolle und dieser unfassbar schnelle PDCA-Zyklus, der da eigentlich irgendwie drinsteckt, auch wenn es vielleicht nur bedingt etwas mit IT zu tun hat, aber trotzdem allgemein diesen Change-Prozess in so einer Organisation so voranzutreiben, eine Fehlerkultur so zu etabliert zu haben, dass man darüber spricht, sich zusammensetzt und sagt, okay, das ist nicht gut gelaufen, wir konnten es analysieren, einen Fehler so schnell zu finden und ihn dann fürs nächste Mal umzusetzen, das ist schon sehr, sehr beachtlich und das ist natürlich etwas, was eine Herausforderung ist, die in dieser Branche einfach besteht, überall, wo ich mit Menschen, wo ich mit Dynamiken zu tun habe, die ich nicht direkt beeinflussen kann. Ich meine, es gab jetzt gerade die Geschichte, letztes Wochenende war VfL unterwegs, Sonderzug war zu spät der Fans, da musste der Kickoff halt um 30 Minuten verschoben werden. Das sind ja alles so Dynamiken, auch bei Großkonzerten, irgendwo gibt es einen Unfall, es gibt einen Stau und dann tritt halt Taylor Swift 20 Minuten später auf. Das muss man alles irgendwie mit auf dem Schirm haben und die Systeme im Hintergrund müssen das auch mitmachen und deswegen finde ich das so beachtlich, was dahinter steckt und für die meisten kaum vorstellbar. Daher schön, dass wir das mal so zumindest in a nutshell etwas besprechen konnten. Und ja, ich freue mich, wenn wir da immer wieder was von hören und die nächste Fan-Experience dann noch besser wird und auch mittelständische Unternehmen ihre Kunden immer mehr in den Fokus rücken und darum auch ihre Prozesse aufbauen. Ich glaube, das kann was sehr Gutes werden. Und damit sage ich auch als Schwimmer danke zum Fußball und wünsche euch allen eine angenehme Restwoche und ihr dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten.
Gut Kick.
Auf Wiedersehen.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Benzmann und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masseling und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und Cora Blanken. Und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.